Lieber Herr Jesus, hab du Dank für diese Zeit, die du uns schenkst hier in dem Haus Schönblick unter deinem Wort. Danke für die Worte, die auch der Herr Schäffbuch an uns bisher gerichtet hat. Danke für das Wort, das uns überliefert ist über so viele Jahrhunderte, über Jahrtausende, über zwei Jahrtausende. Danke, Herr Jesus, für die Bergpredigt, die du uns unterlassen hast. Und danke auch, wo du uns die Augen geöffnet hast, wo wir wirklich Sünder sind und wo wir aus unserer Kraft heraus das nicht tun können. Ich möchte dich bitten, dass du uns zu brauchbaren Werkzeugen machst und dass wir einfach den Mut haben, auch von dir Zeugnis abzulegen vor den Menschen, dass du da alle Scheu von uns nimmst. Möchte ich auch für die Kinder bitten in der Kinderstunde, dass sie auch dich immer mehr lieb gewinnen und ihr Herz dir ganz geben, Herr. Segne auch uns bitte heute in dieser Stunde. Amen.
Nun möchte ich das Wort von gestern Abend doch noch revidieren. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir diese beiden Themen miteinander haben, das Reformatorische durch diese vier Punkte und die Bergpredigt. Wir hatten gestern Abend nach Schluss noch eine interessante Diskussion. Das ist überhaupt sehr hilfreich, wenn Sie Ihre Fragen auch einfach stellen, wenn wir auch, so wie es sich gerade gibt, drüber reden. Ich wurde nochmal gefragt, ist das denn wirklich so, dass wir das nicht ausstrahlen können? Dass die Leute unsere guten Werke sehen. Das ist ganz wichtig. Ein Christ darf nicht in der Sünde sein. Das ist ganz wichtig. Gerade weil Jesus die Bergpredigt in einer besseren Form erfüllt hat als die Pharisäer, ist es ganz wichtig, dass wir in allen Dingen unseres Lebens eindeutig sind. Bis ins Tiefste unseres Herzens hinein. Aber wahrscheinlich überschätzen wir manchmal auch das, was das ausstrahlt. Und da möchte ich Sie einfach bitten, dass das auf die anderen Leute oft natürlich wirkt. Wir wollen elitär sein. Die wollen besser sein als wir. Das ist ja das, was auch viele Mitchristen von uns dann wahrnehmen. Die nehmen sich heraus, dass sie bessere Christen wären als wir. Und das sind wir wirklich nicht. Wir sind arme, verlorene Leute, die einen Heiland brauchen. Und ohne den Heiland Jesus kann ich gar nichts tun. Ich habe es Ihnen früher mal erzählt, in der Gruppe vom Schwarzen Kreuz habe ich gesagt, ich bin nicht besser als ihr, sondern für mich war es ganz wichtig, dass ich jeden Tag von dem Heiland Jesus bewahrt werde. Meinem Herzen nach könnte ich furchtbar abstürzen. Und das ist ganz arg wichtig. Und ich muss Ihnen auch sagen, es hat mich immer wieder bestürzt. Neulich hat mir es wieder einer erzählt, der von seinem sehr frommen Vater gesagt hat, wie schlimm das war in der Demenz, wie viel schrecklicher Schmutz über seine Worte kam. Und das ist unser Herz, wo wir nur flehen können, Herr, deck das zu mit deinem Blut. Wenn wir meinen, das sei in uns eine Substanz, die uns besser macht, und vielleicht müssen Sie einfach einmal mit Logenbrüdern reden. Die Logenbrüder haben eine ganz wahnsinnig hohe Ethik, wo wir Christen wirklich sagen, die strahlen auch was aus. Und die machen auch was Soziales. Und die Humanisten, ich ging in ein humanistisches Gymnasium, ich weiß, wie streng die das genommen haben. Mit all den hohen Werten der griechischen Antike. Und ich habe das auch erlebt in der Fabrik beim Daimler durch einen kommunistischen edelkommunistischen Kolonnenführer. Es war ungeheuer, was der für moralische Werte vertreten hat. Und das in der Fabrik vor seinen Kollegen. Wir Christen müssen noch viel tiefer das Leben, aber wir überschätzen die Ausstrahlungskraft. Und das ist der Fehler von uns. Sondern was wir den anderen immer erzählen müssen, ich bin meinem Wesen nach, jetzt komme ich wie mit Zinsenhoff, eins der schlechtesten Wesen, dass ich der Heiland auserlesen. Wo der Heiland seine große Rettungsgabe daran deutlich macht. War ja toll, dass ich es gerade von Paul Gerhardt gesungen habe. Die ganzen Paul Gerhardt-Lieder sind ja voll davon. Ich müsste vor Gottes Gegenwart vergehen, stracks vergehen, wie Wachs in Sonnenlicht. Weil ich kann meinem Wesen nach vor dem heiligen Gott nicht bestehen, wenn ich Christus in mir Wohnung machen würde. Und darum ist das auch so wichtig. Das sehen die Leute ja nicht, das müssen wir ihnen sagen. Und ich glaube, wir dürfen Ihnen auch sagen, das ist auch für unsere Versammlungen so wichtig, dass wir Ihnen sagen, wie wir diese Gnade Jesu erst ganz spät verstanden haben. Wir waren heute Morgen am Frühstückstisch beieinander und sagte jemand, ich habe das immer als Härte des Gesetzes empfunden, als junger Mensch, dass man auf mich einpeitscht, was ich alles machen muss, bis ich die Gnade verstanden habe. Und das ist die Not unserer Kinder, dass sie das gar nicht begreifen. Und ich sage, sie brechen sich keinen Stein aus der Krone, wenn sie ihren Kindern von früh auf sagen, ich habe ein böses Herz, aber das Wunder des Heilands ist, dass er mich erlöst hat. Und jetzt ist ganz wichtig, ich brauche jeden Tag die Gnade von Jesus und seine Vergebung. Ich kann abends nicht einschlafen, ohne dieses in meinem Leben zu haben. Wir sind heute Morgen in der kühlen Luft noch ein wenig gelaufen, sind darüber zu der Kirche gelaufen, da ist eine Lutherstatue. Und das ist ja immer, der Luther hat ja die Bibel in der Hand, wie wenn er sie eine auf den Kopf hauen wollte. Gell? Das ist so wie eine Säule, so hier stehe ich, ich kann nicht anders, warte mal, du kleiner Mann da, ich bin da. Er hat ja noch so eine nette Körperfülle gehabt und so einen Stiernacken, da ist der Hals, sitzt direkt auf der Schulter auf dieser Plastik, die da drüben an der Kirche steht, hinter dem Marktplatz. Das ist ein falsches Lutherbild. Der Luther war wahnsinnig verzagt, weil er wie kein anderer das gesagt hat, ich bin nicht gut. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Ich kann machen, was ich will, wenn nicht Jesus was in meinem Leben macht. Und das hat er so ausschließlich gesagt. Wir müssen einfach aufpassen, wir in der evangelikalen Bewegung, weil das nach außen hin oft in dieser Demut, in dieser Bescheidenheit nicht begriffen wird und dann falsch gehört wird. Und wenn wir dann oft sagen, wir sind natürlich nicht so wie die in den anderen Gruppen, die sind ja alles bloß laue Christen, sondern dass wir den anderen sagen, nein, was uns ist, wir können nur begierig immer mehr von Jesus aufnehmen, weil wir ohne Jesus nichts sind. Das ist natürlich auch die Tradition eines Teils des Familienstammbaums, aus dem ich stamme, von der Schwäbischen Alb, von Hülben. Dort drüben bin ich einer FSJlerin begegnet, gerade die von Hülben kommt. Ich habe sie gefragt, wo sie herkommt. Die macht gerade fertig, noch 3 Tage oder 2 Tage ist sie noch hier. Das war im 1800, 1740, wo damals ein Erweckungsprediger Fricker, ich fürchte, Sie kennen die großen schwäbischen Erweckungsprediger, die sind herrlich, und Sam Fricker, Weisheit im Staube, hat ein Buch geschrieben, großartig, die großen geistlichen Kostbarkeiten. Der war junger Vikar in Dettingen-Erms, dieses Dettingen, wo jetzt die Missionarin in Afghanistan ermordet wurde. Dettingen-Erms vor Urach, zwischen Metzing und Urach. Und da hat Hülpen, war nur ein Filial, und einmal in der Woche ist der Vikar hinaufgegangen nach Hülpen und den geistlichen Dienst, das was nötig war, den Beistand an Sterbebetten, Betreuung der Kranken, hat die Schulmeistersfrau gemacht. Das war ja früher so. Der Schulmeister hat Landwirtschaft noch dabei gehabt und die Schulmeisterswitwe, also eine Vorfahrin im 11. Glied vielleicht von mir, die dort war als Schulmeisterin. Und der Fricker hat ihr als einzigen Tipp mitgegeben, Frau Schulmeister, lesen Sie den Römerbrief. Und wie er nach einer Woche wiederkam, hat er gesagt, ja, wie steht's jetzt? Und dann hat sie gesagt, das ist nichts für uns Hülbemer. Dann hat er gesagt, dann lesen Sie ihn noch einmal. Denn nirgendwo wird das so enthüllt, dass wir verlorene Leute sind ohne Jesus. Das hat Paulus ausgerechnet den Römern geschrieben. Ich muss nur mal sagen, die Römer waren die stolzesten Leute. Denken Sie an den römischen Legionär, denken Sie an die großen Siegestore, die sie aufgerichtet haben, diese Triumphbögen, und der römische Kaiser war der Herrscher der Welt. Der Römer hat ja gesagt, wir können alles und wir sind alles und der Mensch ist gut, er muss bloß wollen und dann kann er das alles. Das war die Philosophie, die verbreitet war. Und der Paulus redet vom Evangelium vom gekreuzigten Jesus, das ein Ärgernis und eine Torheit ist. Und dann, beim 3. Besuch, hat die Frau Schulmeister zu dem Fricker gesagt, doch, der Römerbrief, das ist das, was wir brauchen. Und da begann eine Erweckung über viele Generationen hinweg und die ganzen Gemeinschaften dort oben auf der Uracher Alb sind dann später von dem Johanneskullen gegründet worden, dort oben, wo es das Allerwichtigste war, das fröhliche Christenleben, ohne Zwang und ohne Druck. Bin in einer Jugend aufgewachsen, ohne große Verbote. Und die Großmutter hat immer nur gebetet, Herr, bewahre sie vor Sünde und Schande. Und wir wussten gar nicht, was das ist. Aber wir ahnen, da gibt es eine Grenze, die muss ganz furchtbar sein, wo man abstürzt in die Hölle. Und ich will bei Jesus bleiben. Das ist uns so lieb gewesen und so groß, aus der Freude gelebt, aus der Jesus-Freude gelebt. Das ist so groß. Die Sünde ist natürlich die allerschlimmste Macht in dieser Welt. Billy Graham hat das mal in seinen Evangelisationen so gesagt. Die schlimmste Pest, der schlimmste Virus, der in dieser Welt existiert, ist die Sünde. Das ist der schlimmste Taifun, der alles wegschwemmt, wie ein Buschfeuer, der alles kaputt macht, alles zerstört. Und Sie haben das erlebt, wie viele Menschen zerstört werden von der Macht der Sünde. Ganze Völker werden weggerissen von dieser brutalen, gottlosen Macht, die alles in Frage stellt, alle Werte auf den Kopf stellt. Und wir Christen kennen das ja am allerbesten aus unserem eigenen Herzen. Wie furchtbar die Wüten. Das hat Luther so fest erkannt. Und das ist ja ein Satz von Paulus. Durch das Tun des Guten wird keiner gerecht. Wenn Sie mal über das nachdenken, das ist so ein Satz, der die Welt ärgern muss. Die Leute sagen, doch, ich tue das Gute und dann bin ich recht. Da war er sagt, du schaffst das ja gar nicht, vor Gott dein Leben so zu ordnen. Du kannst ein Stück weit sagen, ich habe das unter dem Griff und ich hab nicht gestohlen und ich habe die Steuererklärung ehrlich gemacht und so. Aber dann sind es andere Punkte deines Lebens, also der Hochmut und die Ich-Sucht und die Überlegenheit und die Leidenschaft und was du hast und die Lieblosigkeit. Wir wissen noch, wie das zu allen Zeiten hereindringt. Und da spricht der Paulus davon, wie das unser Leben verfinstert, unseren Blick trübt. Juden wie Heiden sind von dieser Großmacht der Sünde betroffen. Und dann sagt er das ja im dritten Kapitel, dass Jesus die Rechnung bezahlt hat für uns. Und deshalb finde ich die Lieder so wichtig. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Last getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Pfennig fehlt. Er hat bezahlt für mich, für meine Schuld. Und das ist meine Freude jeden Tag bis zur letzten Minute meines Lebens. Und wir tragen an dieser alten Art, aber wir freuen uns, dass Jesus die Wirklichkeit in meinem Leben ist und Neues geschieht. Aber jetzt ist erstaunlich, dass der Paulus in Römer 7 noch einmal davon spricht, von dieser großen Not seines Lebens, nachdem er das so schön entfaltet hat, wie Christus die Mitte unseres Lebens ist und Christus in unserem Leben die Macht hat. Und dann Römer 7, wenn Sie es mal aufschlagen, wie er da redet, er sagt ja, das Gesetz ist gut, auch die Bergpredigt ist gut, aber wie kann ich das verwirklichen? Ich will das ja gar nicht tun, das Böse, aber ich tue es eben. Ich wollte ja ganz anders sein. Wir Menschen sind ja schrecklich zerrissen durch die Macht der Sünde. Auch wir gläubigen Menschen sind zerrissen, weil wir sagen, ich will das doch gar nicht. Sie kennen das schon von den kleinen Kindern, dass die Mutter kommt, Mama, ich will wieder lieb sein. Ich wollte es doch gar nicht, wie es da war und was ich Böses getan habe. Aber das ist in unserem Erwachsenenleben wieder, wir wollten ganz andere Leute sein. In der Lichtkraft von Jesus stehen. Und dann sagt er, aber ich bin unter die Sünde verkauft. Jetzt ist natürlich eine Auslegung, dass man sagt, das hat der Paulus gesagt vor seiner Bekehrung. Liebe Freunde, das stimmt nicht. Das sagt der Paulus nicht von vor seiner Bekehrung. Ich weiß, das ist eine Lehre, die unter Evangelikalen verbreitet ist. An dieser Stelle lasst uns einfach streiten. Sondern auch der gläubige Mensch spürt die Versuchung der Sünde. Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ich bin ich-süchtig und meine ganze Ich-Sucht, das meint ja das fleischlich, auch bis in die Seele hinein. Das betrifft nicht nur meine körperlichen Regungen, erst recht nicht unterhalb der Gürtellinie, sondern es geht um mein ganzes Denken, ist mein ich-bezogenes Denken, das gottwidrig ist und das kommt immer wieder bei uns Menschen raus und wie das sich immer wieder ausbreitet. Und dann sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch, Vers 18, nichts Gutes wohne und ich will das gar nicht, dass in meinem Leben das immer wieder herausbricht. Das dürfen wir auch vor unseren Kindern sagen, wenn wir uns einmal daneben benommen haben als Eltern und auch in der Gemeinde sagen, ich bitte um Verzeihung. Das ist doch ganz wunderbar. Ich habe das erlebt in der ostafrikanischen Erwägungsbewegung in Uganda, wie das jede Woche haben die Kreise sich getroffen und dann haben sie das einander bekannt. Das waren immer die Gemeinschaftssünden. Es war Festo Kivenschere so wichtig. Und gesagt, das wissen Sie auch aus Ihren Gemeinden und aus Ihren Kreisen, dass das das Schlimmste ist, wenn man über den Bruder und die Schwester Arges denkt. Und dass man aus Kleinigkeiten einen Elefanten macht und wie das alles unüberwindbar ist, dass man sagt, du vergib mir doch, ich habe schlecht über dich gedacht. Das wusste ich gar nicht, aber du, ich möchte vor Jesus bringen. Und dann singen sie immer diese Tugu Tenderesa in ugandischer Sprache. Das Blut Jesu macht uns rein. Und das brauchen wir gerade, weil wir in dieser Welt noch in diesem Fleisch leben. Wir sind noch nicht, noch Philipper 3 ist toll, ich möchte immer mehr von der Auferstehungskraft durchdrungen sein. Ich habe es aber noch nicht. Ich habe es nur geschmeckt und ich habe es erlebt in der Befreiung, aber noch nicht in, erst im Himmelzustand wird es so sein, dass die Sünde endgültig weggetan ist. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und das ist dieser ganz schwere Streit, der in unserem Leben wohnt. Und da müssen wir immer wieder davon reden, darum ist das das Thema. Und wir dürfen nicht dauernd so machen, auch durch die Beispiele, wie das alles so schnell besiegt werden kann. Und das habe ich jetzt alles unter meine Füße gebracht. Das ist so wertvoll, dass ein Martin Luther ganz viel darüber geschrieben hat. Und die Väter der Reformation und am allermeisten die Erweckungsprediger. Ich habe gestern den Gustav Knack erwähnt, von dem ich mir auch ein Predigtband besorgt habe, von der Pommerschen Erweckung. Und wenn Sie das einmal verfolgen, bei all den anderen, Fritz von Bodelschwing und wie sie alle heißen, mit ihren Schriften, was sie uns gegeben haben. Ein Ludwig Hofacker, der sagt, du meinst, das sei alles bei mir vollkommen, du ahnst gar nicht, wie mein Glaube schwach ist. Ich meine immer, der fliegt auf einmal weg. Ich habe gar keine innere Kraft mehr zum Glauben in den Tiefen der Anfechtung des Leidens. Und das wissen Sie, wie manche von uns auch hindurchgehen und sagen, ich kann gar nicht mehr glauben. Und es sind ja einige auch aus ihrer Mitte weggegangen, weil sie es nicht mehr durchhalten konnten. Und das ist immer, dass wir ihnen nachgehen und sagen, du, das ist bei mir doch auch so, dass man da nicht abhängt. Aber Jesus wird nicht müde an uns. Und das ist so groß. Und jetzt lesen wir das noch weiter, denn das Gute, Vers 19, das ich will, das tue nicht ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt, und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Alle Lieder Heiligung haben das ja, dass ich das nicht mit meiner Willenskraft besiegen kann. Das ist eben, dass ich es immer nur ins Licht von Jesus bringen kann. Und er, mein Innerstes, heilt. Und das können Sie dann, werden Sie darauf achten, wenn Sie einmal die Lieder wieder singen, wie wir es gestern Abend von Bremwell Buss gesungen haben, dass das Wunderbare war, auch gerade in der Heiligungsbewegung, nicht ein Perfektionismus, den man vortäuscht, sondern die Freude am Kreuz Jesu, das ich täglich brauche. Und ohne Jesus falle ich in die Tiefen der Hölle. Und er allein rettet mich. Und das sagt er hier, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott sei Lob und Dank, dass Jesus mich nicht loslässt. Und das ist unser Thema heute, allein die Gnade. Mit meinen Werkereien, ein Christ muss natürlich gute Werke tun, aber ich kann mir damit nicht den Himmel verdienen. Und im besten Leben, wenn einer alles macht, wenn er wieder Albert Schweitzer nach Afrika geht und sein ganzes Leben auf, er kann nicht gerecht leben, weil er vor Gott ein Ungerechter bleibt. Er bleibt ein Mensch der Sünde bis zur Erlösung. Und wir wissen ja, wie Albert Schweitzer einer war, der sogar das Erlösungswerk von Jesus geleugnet hat. Das war ein Humanist natürlich. Weiter nichts. Das ist das Vorbild vieler Heiden, die auch sagen, ich will in die Fußstapfen von Albert Schweitzer treten. Die großen Humanisten, die können uns Christen schon beschämen, was die alles gemacht haben. Ich kann es ein bisschen frech sagen. Du kannst in den Urwald gehen und Orgel spielen, wie Albert Schweitzer, und Kranke pflegen. Aber du bist verloren ohne die Gnade. Jeder Mensch, und sei er noch so vollkommen ein Vorbild mir in seinen Werken, er braucht die Gnade von Jesus, die ihn befreit aus den Werken der Finsternis, die in jedem Menschen drin ist, in ganz versteckter Form, in anderer Form. Und das ist so das große Jubellied des Paulus, allein die Gnade, allein die Gnade. Und jetzt achten Sie doch mal darauf, dass die ganze Bibel dieses Thema hat. Die ersten Menschen, Adam und Eva, fallen in Sünde. Sünde ist ein Majestätsverbrechen am lebendigen Gott, ein Aufruhr gegen Gott. Sünde ist, dass man Gott ins Gesicht spuckt und sagt, weg, ich will dich nicht haben. Adam und Eva haben es getan. Und dann haben die Kinder, Kain und Abel. Und dann sagt nachdem Kain seinen Bruder umgebracht hat. Ich sage, natürlich meines Bruders Hüter, er leugnet Schuld. Das ist ganz enorm, dass immer das geleugnet wird, die Not dieser großen Großmacht, die mein Leben zerstört, dieses Virus, der alles infiziert. Und dann sagt Gott zu ihm, wir können die ganze Bibel so entlang gehen, die Sünde ruht vor der Tür, du aber herrsche über sie. Das geht doch gar nicht. Gott macht ein Mahl an den Kain, dass niemand ihn töten soll. Aber er lebt mit dieser großen Last und das weiß jeder von uns, am meisten unsere jungen Leute, die ja darunter leiden, sagen, ich möchte ein heiliges Leben führen. Und dann kämpfen sie gegen die Großmacht der Sünde und sagen, ich habe unsere Tagebücher dieser Zeit, wo wir geweint haben oft. Wir wollen den Fuß in die Türe stellen, ich will die Türe zuziehen, dass der Teufel nicht rein kann, und da ist schon ein Fuß drin in unserem Herzen. Und das ist die große Not unseres Lebens, bis wir dorthin kommen, danke Jesus, dass du die Macht der Sünde in meinem Leben gebrochen hast. Aber die kommt doch wieder hoch. Lass sie doch. Was tot ist, muss tot bleiben. Nimm sie doch nicht mehr ernst. Leb doch in der Freude an Jesus und lass Jesus den Herrn deines Lebens sein. Nimm ihn in dein Herz aus. Und jetzt ist interessant, aus der Liebe zu Jesus ist es so, dass man plötzlich die Kraft und die Versuchung der Sünde überwinden kann. Dass das stärker ist, die Liebe zu Jesus deckt die Mängel der Sünde. Und das ist dann so herrlich in Römer 8. Das haben wir ja gerade gesungen, ist Gott für uns so träte. Da ist diese große Gewissheit, was jetzt auch noch kommen mag. Was soll mich denn aus der Hand von Jesus reißen? Und das fängt an mit dem großen Reden, dass der Heilige Geist in meinem Leben Wohnung machen will. Hast du den Heiligen Geist? Ja, hoffentlich. Du darfst drum schreien und sagen, Herr, ich will mehr haben. Von deiner Quelle nehmen, gib mir deinen Geist, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist furchtbar, wenn er seinen Heiligen Geist von mir nimmt. Und dass die Sünde nicht mehr Raum hat, weil der Geist uns regiert. Und wenn der Geist uns regiert, dann werden alle Gebote des Gesetzes erfüllt, schon aus Spaß. Wer hat denn Spaß? Keine einzige Sünde ihres Lebens macht sie glücklich. Sie können sagen, das ist doch ganz lustig für manche Leute, wenn sie einen Ehebruch machen oder Geld klauen oder bescheißen oder irgendwas machen. Das ist doch. Nein, es wird dich später wahnsinnig belasten. Das ist ja der Trick des Teufels, dass er uns im Herzen bindet. Und dann immer wieder, wenn die Gnadenpredigt kommt, naja, aber das ist nicht für dich, du hast ja so massive Sünde in deinem Leben. Bis man begreift, es ist allein die Gnade, die mich rettet. Und ich kann es nicht mit meinem Tun packen, sondern ich kann einfach bloß einmal wie der Schächer am Kreuz sagen, Herr, für mich ist das geschehen. Dein Kreuz ist so wunderbar, dass du für mich gestorben bist. Allein die Gnade ist es. Ja, das ist herrlich, mir fallen dann immer Liederverse ein, das ist für mich immer, da kann ich es behalten. Hedwig von Redern, weiß ich den Weg auch nicht. Wie heißt das? Ich rühme die Gnade, die mir Heil gebracht. Im ganzen Leben war es immer nur die Gnade. Da waren in Korinth so überhebliche Christengemeinden, charismatisch überspannte Leute, die haben ganz toll gesagt, wie sie Gott darstellen können, wie sie ein ideales Gemeindeleben haben. Es kommt immer wieder zur Versuchung. Wir sind die Supergemeinde und die Korinther waren besoffen von ihrer Selbstdarstellung. Der Paulus hat dann gesagt, und in eurer Gemeinde stinkt es vorne und hinten und hat es aufgedeckt. Rechtsstreit vor Gericht und wie sie Böses tun und wie die Sünde in ihrem Leben herrscht, das ist im ersten Korintherbrief dann massiv drin. Sie haben dann sich noch der Zungenrede gerühmt. Aber der Paulus sagt, was nützt das, wenn ein Ungläubiger reinkommt und er spricht in lallenden Lauten und kein Mensch versteht es? Lieber 5 Worte verständlich als 10.000 in unverständlicher Sprache. Das hat er alles gesagt. Aber dann hat der Paulus gesagt, wir können ja mal streiten. Wer hat eigentlich mehr gewirkt? Sagst du, aber es ist töricht. Christen brauchen nicht angeben. Und das ist genau das. Wir können der Welt nicht protzen, was wir alles gemacht haben. Aber wenn ich wollte, könnte ich es euch sagen. Was war es? 3-mal im Schiffsuntergang gewesen und 5-mal von Räubern überfallen und was ich alles ausgehalten habe an Leiden und so weiter. Und dann sagt er, aber nicht ich, sondern die Gnade, die in mir wirkt. Ich habe nichts ohne die Gnade Gottes gewirkt. Das ist diese unbegreifliche Liebe Gottes, der in schwachen Menschen wirkt. Und darum habe ich gestern Abend gesagt, das müssen Sie anderen einfach erzählen, ihm nicht ein Bibelwort um den Kopf hauen, sondern dass sie vielleicht einmal sagen, einem Menschen, der gestrandet ist, dass sie sagen, ich war auch in ganz großen Tiefen der Verzweiflung. Und ich weiß, dass ich immer wieder hineingeraten kann. Es gibt ja sehr viel auch gläubige Christen, die mit der Depression zu kämpfen haben, weil sie um die Macht der Finsternis wissen. Und dann sagen, mich tröstet immer nur der Blick auf Jesus. Und ich darf es auch noch mal erinnern, dass es immer In den Erweckungszeiten war es dieser Blick, ich habe es Ihnen vielleicht mal erzählt, das Büchlein, das jetzt der Mauerhofer herausgebracht hat, 4,50 kostet das bei CLV Verlag, Christus in uns, Christus für uns, Memminger Erweckung 1820 nach Napoleon, waren eine ganze Reihe katholischer Kapläne in Memmingen und drumherum zum Glauben an Jesus gekommen. Und zwar zu einem nicht bloß nominellen Glauben, ich glaube, dass Jesus toll ist, so wie wir es in den Anbetungsliedern singen, sondern dass ich ohne Jesus in mir verloren bin, wenn er nicht in meinem Herzen wohnt. Und da war der Erste, der Martin Bosch, Gallen-Neukirchen, hat das spätere diakonische Werk gegründet, oft Jahre im Gefängnis gesessen, von seiner eigenen Kirche verfolgt. Er hat es am Sterbebett einer Frau erlebt, hat gesagt, Sie können ja gut sterben, Sie haben keinen Gottesdienst rausgelassen und Sie sind ja so eine gute Christin. Hat die gesagt, das rettet mich doch nicht im Gericht Gottes. Und ist der Kaplan zum Glauben gekommen durch eine sterbende Frau. Bloß das Blut von Jesus rettet mich. Dass das Gesetz erfüllt werden muss, ist klar, aber das kann nur Jesus durch seine Gnade. Und dann waren es eine ganze Reihe anderer Kapläne, darunter Bischof Seiler, katholischer Bischof. Gestern war ja ein Gast da aus Nürnberg, da habe ich gesagt, da geht mir gleich das Herz auf. Kaufmann Kiesling, Kaufmann, der war eine Säule des Reiches Gottes. Man sagte, ein Bischof im Kaufmannsgewand. Dass er immer unsere Nicht-Theologen, die das so, der ganze Missionsbewegung damals gefördert hat, und der hat damals dem Gossner, der auch katholischer Priester war, geraten, werd nicht evangelisch, die evangelische Kirche genauso schwarz wie die katholische. Bleib ein Jesus-Jünger. Und er ist nach Russland gegangen, nach Petersburg. Und die ganze Segensgeschichte, Ignaz Lindl ist nach Odessa gegangen, zu den deutschen Auswanderern. Und darum sind die Spuren bis heute sichtbar bei diesen Leuten. Die Segensspuren der Erweckung, Christus in uns, Christus für uns und allein die Gnade. Und eine Spur führt zu Ludwig Hofegger und die andere führt zu Henhöfer, auch wieder katholischer Priester. Wo war er denn? In Mühlhausen, am Grenzgebiet nach Baden. Und seine Gemeindeglieder haben gestohlen, was das Zeugeld, und betrogen, um die Zollgebühren nach Baden hinüber zu sparen. Das wussten sie gar nicht, dass man da Zollgebühren zahlen musste. Und der Henhöfer hat von seiner Kanzel gewettert, wie es ein katholischer Priester was tun kann, gegen die Sünde. Es hat gar nichts genützt, bis er gesagt hat, ein Apfelbaum muss gepfropft werden, da muss ein anderer Zweig eingesetzt werden. Und wenn es nicht zu dieser Umwandlung kommt, dass Christus in deinem Leben Herr wird, aus unverdienter Gnade, das heißt, kannst du nicht machen durch deine Werke. Das ist der Witz. Natürlich gehören die guten Werke zum Ziel. Darum ist im Jakobusbrief das ganz richtig. Wenn der Glaube keine guten Werke treibt, dann stimmt ja was nicht. Aber durch die Werke kannst du dir nichts verdienen. Ist doch Freude, sagten wir gestern, ist doch Freude, wenn ich Gutes tun darf durch mein Leben. Macht es Ihnen nicht Spaß? Ist doch schön. Es gibt ja in unserem Leben manchmal Dinge, dass wir unwillig des Herrn Werk tun. Das war bei mir manchmal auch, wenn man zu müde war am Sonntag und meine Frau gesagt hat, wir machen noch mal ein paar Krankenbesuche im Altenheim. Sagt, danke, mein Bedarf ist gedeckt. Aber Sie werden am Ende feststellen, Sie gehen beglückt nach Hause. Der Herr lässt sie nie in seinem Dienst leiden. Und das, was man für den Herrn tut, ist immer Erquickung. Bis ins hohe Alter hinein. Es ist nichts Schlimmeres, als auf dem Kanapee zu liegen oder gar im Pflegebett. Solange wir wirken dürfen, dann ist das schönste Geschenk, wo sie wirken dürfen. Gestern sprachen wir von den Gaben. Und genauso von der Zeit, von unserem Einsatz, weil das gute Wirken machen wir dort nicht in einer Absicht, um vor Gott uns etwas zu verdienen, sondern aus Spaß und Freude. Und nichts darüber hinaus. Wir machen das, weil der Herr in uns treibt und uns die Erfüllung gibt und die Kraft. Und das ist wunderbar, wenn er uns etwas anvertraut und wir etwas tun dürfen. Durch die Gnade, die in mir wirkt, das ist so groß. Deshalb ist so wichtig, dass Sünde vor Jesus, dem Gekreuzigten, bekannt werden muss. Ein ganzes Leben lang auch die versteckten Dinge. Und darum habe ich immer gern auch Evangelisationen besucht, weil ich immer jedes Mal das gebraucht habe. Und ich bin immer wieder bußbereit nach Hause gegangen. Und habe gesagt, jetzt hat der Herr mir wieder etwas aufgedeckt. Immer auch, wenn wir etwas lesen, hören, wo es immer wieder deutlicher wird, da bist du noch nicht so weit, dass es dem Herrn Jesus ausgeliefert hast, Teile deines Lebens, die da sind. Und das ist unsere alte Natur, an der wir sehr schwer tragen. Und Wir tragen an unseren Kindern, weil da sehen wir die Fehler, aber das haben sie aus unseren Genen und die Kinder leiden an den Genen ihrer Eltern. Darum gibt es da auch immer Spannung, statt dass wir anfangen und sagen, ich lasse mir sagen, dass da Dinge sind in meinem Leben, die Jesus auch noch verändern kann. Und das ist in der Bergpredigt besonders schön, dass sie uns in die Gnade Jesu hineintreibt. Sehen Sie, jetzt kann ich nicht sagen, das mache ich. Ah ja, tu es ruhig. Sondern das hat ja der Paulus gesagt, das ist die Aufgabe des Gesetzes für die gläubigen Christen. Das ist, und er gebraucht ein Wort, das Sie alle kennen, ein griechisches Wort, das ist der Paidagogos, der Pädagoge. Das ist im Griechischen, unser Bruder Florian kann noch besser Griechisch, Paidagogos ist der Knabenschinder, hat man sogar im Griechischen gesagt, ganz wörtliche Übersetzung. Das ist der Plaggeist, der uns in die Arme von Jesus treibt, der Pädagoge, der uns dorthin treibt. Und das ist ein völliger Irrtum, wenn einer sagt, das mache ich, mit der Gnade mache ich das alles, ich bin so ein perfekter Mensch, was ist das für ein Heuchler? Sondern der da sagen kann, ich habe erst die Gnade über diesen klaren Pfeilen der Bergpredigt gefunden, gerade da, wenn dein Auge dich reizt. Liebe Leute, das geht bis ins hohe Rentenalter. Und wisst ihr, dass das eine ganz große Not ist, dass es Medikamente gibt, ich nenne sie nicht mal, bei einer ganz verbreiteten Alterskrankheit, die die Leute geil macht wie junge Leute. Und die leiden drunter und sagen, ich bin alter Bock, ich kann doch gar nicht, hilf mir und bet mit mir, dass ich die Schmutzgedanken aus meinem Kopf rauskriege. Das dürfen wir doch aufgreifen und ein Herz haben für Menschen, da sagen, Jesus kennt dich und versteht dich. Und das ist eine große Not, dass auch das bis in unser altes Leben hineingeht. Und Sie wissen, wie manche Alten, die Sie pflegen müssen, so schwierig werden, so quengelig, so dickköpfig. Das wissen wir Alten ganz besonders von unserem Dickkopf und von unserer Unbeweglichkeit, dass man nicht mehr darauf eingehen könnte. Man sagt, Herr, erbarm dich, ich brauche deine Gnade noch viel mehr. Das eins der meistgesungensten Lieder, das ist von schon Juden, o Gnade Gottes, wunderbar. In der ganzen Welt erkannt er, der so tief drin war im Alkohol. Was ein Wort noch, es ist so eine Neigung, in vielen christlichen Gemeinden diese Bücher zu vertreiben, wo Leute noch von ihrem alten Leben reden. Am meisten geht man auf den Keks der Müller, der das ja ziemlich bester Schurke vom FBI gejagt, ein Bestseller unter den Büchern. Ich liebe das nicht, wenn man seine alten Sündengeschichten nochmal auftischt. Aber die Gnade wollen wir rühmen. Und dazu ist es nicht nötig, dass man noch alles, wie tief ich da drin war, in ganzen Schmutz und Dreck der Welt, das genügt ja wirklich. Ich weiß es von Jesus, dass er frei macht und dass seine Gnade so groß ist, dass sie auch für die allerschlimmsten Sünden gilt. Und das Größte ist, da würde ich Ihnen jetzt gerne erzählen, was im Nürnberger Gefängnis passiert ist mit einigen Nazi-Größen. Der Sokel hat noch Harmonium gespielt bei den Gottesdiensten beim Abendmahl. Die schlimmsten Verbrecher, die erkannt haben, ich brauch's. Da nehmen junge Leute Anstoß und sagen, nein, für Nazi-Verbrechen gibt's doch keine Vergebung. Ja, wie denn sonst? Und das ist für uns ein großer Trost, dass die Gnade unendlich ist und dass die Gnade die größte Triebkraft deines christlichen Lebens sein muss. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, aber unverdient. Nicht, weil ich so fromm bin und weil ich so gut singen kann und weil ich das so schön mache. Und das kann ich bei den Leuten nur mit dem Wort sagen, das kann ich ihnen nicht demonstrieren, denn ich bin ja wirklich lang Christ, aber mich hat noch nie einer gefragt, warum tust du das? Ich habe auch noch nie einen Arzt gefragt, auch ich hatte so liebe, sympathische Ärzte, denn die hätten bestimmt mir gesagt, ich bin eben Anthroposoph. Deshalb bin ich so lieb. Wissen Sie, das ist von der Tat her ganz schwierig zu durchschauen, aber für uns, für einen Christen, gibt es keine andere Kraft mehr als diese. Und jetzt muss ich Ihnen noch sagen, dass in unserer Welt, das steht schon im Alten Testament, ich sage, dass sich so die ganze Bibel durchzieht, beim David, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51, Psalm 32. Da ich wollte verschweigen, verschmachten meine Gebeine. In Not der Sünde im Leben der gläubigen Menschen. Und Herr, nimm deine Gnade nicht von mir weg. Die Gnade Gottes ist doch schon im Alten Testament bei Noah. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dass Gott Gnade geben will, unbegrenzt. Wir würden ja immer sagen, stopp. Du musst dich erst bewähren. Nein, Gott sagt nicht, du musst dich erst bewähren. Du musst bloß glauben. Das ist morgen noch das letzte Thema. Du musst das bloß nehmen, aber ohne Vorbedingungen. Es ist mir immer so groß beim verlorenen Sohn, dass der Vater in dem Gleichnis nicht sagt, du musst erst ein Jahr lang in der Stallarbeit dich bewähren, dann kann ich gucken, ob wir wieder alte Verhältnisse schaffen. Nein, sofort, wo er sagt, ich habe gesündigt, auf das Erkennen der Sünde erfolgt das Gerechtigkeitskleid, das er ihm überstreift, den Ring, den er an den Finger steckt und das Fest, das er ihm bereitet. So ist die Vergebung. Das ist so unglaublich, die Gnade. Und im ganzen Alten Testament, ich habe gerade in Hosea in meiner privaten Bibellese gelesen, wie das Gott zeigt, wie Sünde ist. Das ist wie ein Ehebruch, wenn man eine Hure heiratet. Das ist bei Hosea grausam. Und dann kommt auf einmal, bricht die Gnade so überwältigend wieder durch, dass mein Volk hat mich verlassen und einen anderen Liebhaber gesucht. Aber ich will mich erbarmen bis zum Letzten über dich. Und das müssen wir predigen, diese große Botschaft des Erbarmens. Und das ist dann am schönsten im Jesaja drin. Es sollen wohl Berge weichen. Ich habe einen Augenblick dich verlassen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Mit ewiger Gnade, ist unverbrüchlich, über seinem Volk Israel. Was Gott so lange angekündigt hat bei Mose, wenn ihr von mir weicht, dann werde ich euch zerstreuen in der ganzen Welt. Aber Gott will Erbarmen schenken, auch heute, wo Sündenerkenntnis da ist und wo das von dem Herrn ausgesprochen wird. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, die schlimmsten Katastrophen dieser Welt, die kommen mögen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, dass dieses Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, ich nenne es Nationalhymne der wirklich glaubenden Jesusleute. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das Selig zu dem Wunderbar, mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Wir sind wahnsinnig stolz. Wahnsinnig stolz. Wir hatten ja den Hermann Hofsäß, den Weingärtner aus Landau, aus der Pfalz, Neustadt in der Pfalz, und der hat da in einer Halle, der hat es ja immer sehr schlicht als Nicht-Theologe gemacht, hat einen Sarg aufgebaut, hat zuerst mit jungen Leuten so gesprochen, er hat gesagt, ich weiß doch, was ihr alles im Internet angeguckt habt, was für ein Dreck, und ihr werdet die Sachen immer los, das begleitet euch. War tiefe Betroffenheit, dann stand eine Frau auf, eine Dame, geht raus und sagt, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Andreas Malessa sagte später, so darf man nicht reden mit Menschen. Aber ich habe einige gesprochen, einer davon war ein hoher Ingenieur bei Julian Pegger, der sagte, zum ersten Mal hat einer mein Herz getroffen. Und er hat einen großen Sarg aufgebaut, hat einen Vorhang weggezogen und gesagt, da werfen wir jetzt alles rein und Jesus macht euch frei von dieser Last. Was Herrliches. Wie ihr das Evangelium der Gnade predigen wollt. Ich möchte auch nicht die Sünde austappen. Hermann Hofsäß hat es gekonnt. Er hatte die Reife dazu. Aber ihr wisst, wo es ist. Es sind ganz andere Dinge. Beim anderen ist der Geiz, beim anderen ist die Feindschaft und der Streit, den er hat in seinem Leben. Ganz verschiedene Dinge. Aber dass Jesus uns frei macht und dass es unverbrüchlich feststeht, die Gnade. Diese Gnade, die mir Heil gebracht. Die Gnade, die nicht ausradiert werden kann, die absolut gilt. Auch über der Last meiner Sünde. Und das war das Thema, die Gnadenpredigt bei Krummachers Predigten, wo Sie es ansehen können, wo die Erweckungsbewegungen losgebrochen sind. Die Gnade, die Sie überwältigend erlebt haben über der Menge der Schuld. Und ich bitte euch auch in den Gruppen, wo ihr seid heute wirklich seltsame Einzelgänger, weil die meisten das gar nicht mehr sagen. Ich habe mich gewundert, im neuesten Hofacker-Heft war auch vorne drin, dass eine Predigt, dass man in die Gemeinde gehen muss und in der Gemeinde ansieht, wie die Leute alle richtig leben. Welche Gemeinde ist das? Kennen Sie die Gemeinde? Ich kenne sie nicht. Und wenn ich dabei bin, ist die Gemeinde schon immer gut. Denn ich habe ein böses Herz. Das gibt es doch nicht. Und Sie werden das geschwind äußerlich feststellen, das gibt es doch nicht, sondern in der Gemeinde, wo die Gnade von Jesus gerühmt wird. Und wo wir immer wieder haben, dass dieser Jesus nicht von dir lassen will und dass er mit dir das tun will und dass er das unverbrüchlich feststeht und dass das nicht rostet und nicht kaputt geht. Und Gott hat das geschworen über deinem Leben, bevor du geboren wurdest, als du noch im Mutterleib warst, dass er mit ewiger Gnade sich dein erbarmen will. Das ist der einzige Weg, wo man Gott begegnen kann, dem heiligen Gott, dem Richter in seiner Gnade. Und was es auch ist, wir dürfen das wissen und wir haben dort die Festigkeit, da kommen wir morgen nochmal drauf, über die Gewissheit, die absolute Heilsgewissheit unseres Lebens, weil es nicht auf uns ankommt, sondern auf die Gnade. Weil wir nur von der Gnade her leben und das Thema ist, und da könnt ihr jetzt lesen, was ihr wollt, in der ganzen Bibel, das kommt immer wieder auf diese überwältigende Gnade, bei den Propheten, bei den Paulusbriefen erst recht, wie das der Paulus seinen Mitarbeitern gegenüber rühmt, wie das über seinem Leben steht, nicht ich, sondern die Gnade des Herrn, die mir, ich bin der, wie sagt er deinem Timotheus noch einmal, der ich der vornehmste der Sünde, das Wort vornehm ist blöd, ich bin die Spitze der Sünder, ich stehe ganz vorne, ich bin der Prototyp eines Sünders, weil ich gegen Jesus gekämpft habe, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und diese Barmherzigkeit, Römer 8, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, ruht in dieser Gewissheit, weil ich in Christus bin, nicht weil ich fehlerlos bin, sondern weil ich in Christus bin und weil er die Gnade gibt für sündige Menschen. Und das Herrliche, ich darf das alles, was ich erkenne, ablegen. Und Jesus schafft Neues in meinem Leben, auch noch im Alter. Es ist ein laufender Erneuerungsprozess, wo wir immer wieder mehr und mehr erkennen und wachsen in der Gnade, heißt dann, wachsen in der Gnade, immer weiter wachsen. Stillstand ist tot, wachsen in der Gnade. Und das macht uns mutiger für unsere Aufgaben und für unsere Dienste, die wir haben. Jetzt ist schön, wenn wir auch noch eine Gebetsgemeinschaft machen können. Und bevor wir dieses haben, singen wir dieses Lied, dass uns die Dora Rappert hat uns in die deutsche Sprache übersetzt. Wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz, doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Das ist nur 394. Dann machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Es gibt so viel Schweres, was auch vor einigen von uns liegt, wo sie bang in die Zukunft sehen, ob das Altersnöte sind, Krankheiten, junge Leute, die Schwierigkeiten haben in Beruf und Schule und wo überall sich Schwierigkeiten auftürmen in Familien und Ehen. Herr, wir trauen deiner Gnade. Und du hast uns dies zugesprochen, die Gnade sei mit uns allen. Das macht uns fröhlich, zuversichtlich, dass du ganz viel noch wirken willst, auch in dieser letzten bösen Zeit. Dass wir es erleben dürfen, auch von dieser Freizeit, ganz reich wieder heimfahren, weil deine Gnade mitgeht. Und dass niemand uns stehlen kann, auch die Macht des Teufels nicht. Dass du alles überwindest, dass du uns zu Siegern machst durch deine Gnade. Das ist ganz wunderbar. Amen.